Und da hat die Heilpädagogik in den letzten Jahren zusammen mit dem systemischen Arbeiten ganz große Fortschritte, gerade im stationären Bereich auch gemacht. Und hat auch die Pädagogik im vollstationären Rahmen verändert.
Du gerade diese Folge hörst, herzlich willkommen zu Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schabane.
Und ich bin Philipp Bryant.
Hallo Philipp.
Hallo Rihab. Schön, dass wir wieder hier sind.
Genau, und zwar sind wir schon bei Folge 5 gelandet. In der zweiten Staffel, wo wir uns ja von der Wiege bis zur Bahre mit der Heilpädagogik bewegen. Und ja, es schreitet schnell voran. Hier schauen wir uns ja verschiedene Handlungsfelder auch mit ExpertInnen an. Also wir sind quasi mehr in der Praxis unterwegs und haben begonnen mit Frühförderung, Kita, Schule und waren in der letzten Folge bei der teilstationären ambulanten Kinder- und Jugendhilfe. Philipp, was ist heute dran?
Ja, heute schließen wir so ein bisschen an die letzte Folge an, weil das Thema der Hilfen zur Erziehung ja unglaublich umfangreich ist. Haben wir es ja aufgeteilt und wollen heute mit unserem neuen Gast zu den stationären Hilfen zur Erziehung oder der stationären Kinder- und Jugendhilfe ins Gespräch kommen. Genau.
Ja, und unser Gast ist heute Michael Ebert. Herzlich willkommen, Herr Ebert. Schön, dass wir Sie heute gewinnen konnten für die Folge.
Ja, herzlichen Dank. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Was glauben Sie denn, warum haben wir Sie ausgesucht für diese Folge, für dieses Thema, wo quasi Heilpädagogik und stationäre Kinder- und Jugendhilfe zusammenkommen?
Gut. Warum? Ja, das eine ist, weil mich Kai Timbe darauf angesprochen hat. Ja, wir kennen uns von so manchen Treffen und Kai Timbe war bei uns auch schon in der Jugendhilfe Greglingen, das im lieblichen Main-Tauber-Kreis liegt. Und wir dort eine Veranstaltung hatten, um im Main-Tauber-Kreis die Heilpädagogik bekannt zu machen. Also für alle, die nicht wissen, wie man den Main-Tauber-Kreis sonst noch nennt, man nennt uns auch so das Badisch-Sibirien, wo sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen.
Ah.
Und Heilpädagogik hat bei uns so ein bisschen noch den Ruf, noch nicht so bekannt zu sein.
Mhm.
Und daher bin ich im Gespräch, ich bin selbst im Bundesverband Heilpädagogik, habe darüber ja auch schon ein paar Weiterbildungen gemacht. Und bin da im Gespräch mit dem Herrn Timbe gewesen und er hat mich einfach angesprochen. Da gibt's was, hättest du nicht Lust darauf? Und dann habe ich gesagt, ja, da hätte ich Lust darauf. Und da er wusste, dass ich eben in einer Jugendhilfeeinrichtung sowohl im ambulanten, teilstationären und im vollstationären Bereich als Heilpädagoge tätig bin und auch war, war das wahrscheinlich die Entscheidung dafür, dass ich heute an diesem Podcast teilnehme.
Ja, sehr schön. Da waren schon einige gute Gründe dabei. Sie sind Heilpädagoge, Sie sind in der Kinder- und Jugendhilfe und zwar im breiten Spektrum unterwegs in Ihrem Bereich und die Nähe auch zum Berufsverband der HeilpädagogInnen. Wunderbar. Wie sind Sie denn da gelandet in der stationären Kinder- und Jugendhilfe als Heilpädagoge? Das gilt ja nicht als das allerklassischste Feld für die Heilpädagogik.
Nein, nicht. Aber das war im Endeffekt so, dass ich nach einer anderen Ausbildung im handwerklichen Bereich den Heilerziehungspfleger in einer Einrichtung für geistig-körperlich mehrfach behinderte Menschen gemacht habe. Und bin dann aber, weil das so ein Wunsch war, ich würde gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, damals in die Jugendhilfe gewechselt, habe da die Heilpädagogik kennengelernt, habe gesagt, genau das möchte ich machen und hatte bei meinem jetzigen Arbeitgeber einfach dieses tolle Angebot, über eine Fachakademie diesen Studiengang Heilpädagogik machen zu können und war zuerst im teilstationären Bereich tätig und über den teilstationären Bereich bin ich dann in den Fachdienst des vollstationären Bereichs gegangen. Gruppendienst stationär kannte ich schon von meiner Arbeit, eben in der Arbeit mit behinderten Menschen, mhm, und bin dann eben in den vollstationären Bereich als Fachdienst gegangen. Und meine Aufgabe in diesem Fachdienst war das Beraten von Teams. Ich meine, ein Schwerpunktthema der Heilpädagogik ist ja das Verstehen lernen des Kindes und des Jugendlichen, mhm, ja, bevor wir es erziehen. Und da hat die Heilpädagogik, glaube ich, in den letzten Jahren zusammen mit dem systemischen Arbeiten ganz große Fortschritte, gerade im stationären Bereich auch gemacht. Und hat auch die Pädagogik im vollstationären Rahmen verändert.
Mhm. Mhm. Ja, sehr spannend. Jetzt sind wir schon so ein bisschen eigentlich inhaltlich schon eingestiegen. Danke dafür, Herr Ebert. Aber bevor wir uns jetzt sicherlich auch noch mal mit einem spezifischen Blick auf diese angesprochenen Themen hinzubewegen, würde ich gerne mit Ihnen wie mit allen anderen Gästen zu Beginn den Elevator-Pitch spielen. Mhm. Und ich sage bewusst spielen. Und Sie haben also jetzt 90 Sekunden Zeit, folgende Frage zu beantworten. Und die Zeit läuft, sobald Sie mit Ihrer Antwort beginnen. Also nicht, sobald ich fertig bin, drücke ich da, sondern wenn Sie anfangen zu sprechen. Und wir haben uns als Einstieg für Sie heute überlegt, dass wir gerne von Ihnen wissen würden, was macht denn eine gelingende stationäre Jugendhilfe im Kontext des Spannungsfeldes von Hilfe und Kontrolle aus?
Das ist eine spannende, interessante Frage. Okay, laufen meine 90 Sekunden?
Jetzt schon.
Okay. Also, eine gelingende Jugendhilfe in diesem Spannungsfeld. Kontrolle, ich glaube, das ist so ein schwieriges Thema, was immer wieder im vollstationären Rahmen Thema ist. Habe ich alles unter Kontrolle? Bleiben die Jugendlichen auch unter Kontrolle? Habe ich an alles gedacht, damit die Kinder und Jugendlichen sich auch so entwickeln, wie ich das möchte? Das geht ganz häufig vom Erzieher aus. Wir machen Hilfeplangespräche, wir machen Zielvereinbarungsgespräche. Und die meisten Ziele sind nicht die Ziele der Kinder und Jugendlichen, sondern die Ziele der Erwachsenen, die die festlegen. Das ist so dieser Kontrollbereich, glaube ich auch. Und das ist das eigentliche Problem, glaube ich, in der Jugendhilfe allgemein, dass wir zu sehr nach den Zielen gucken, was macht das Jugendamt, was legen wir als Einrichtung fest und viel weniger nach den Zielen der Kinder und Jugendlichen danach schauen. Und deswegen auch nochmal diesen Sprung zur Heilpädagogik und eigentlich zu meinem Lieblingsheilpädagogen, den wir in unserer Schule auch lernen, der Paul Mohr mit seinen drei Grundsätzen in die Jugendhilfe, in die vollstationäre Jugendhilfe, das reinzubringen, diesen Grundgedanken. Ihr könnt auch vollstationär die Kinder erst erziehen und sie in einen guten Lebensabschnitt bringen, wenn ihr sie verstanden habt. Also sich von der Kontrolle verabschieden und auf die Bindungs- und Beziehungsebene zu gehen.
Okay, der Timer sagt, die Zeit ist schon rum. Herr Ebert, ja, jetzt haben wir natürlich alle wahrgenommen, dass Sie Ihren Gedanken noch viel weiter hätten ausführen können. Ich würde gerne einen Aspekt mit rübernehmen und dann können wir sicherlich auch nochmal auf diese geisteswissenschaftliche Lesart der Heilpädagogik, die Sie mit Paul Mohr einbringen, zurückkommen im Verlauf des Gesprächs. Aber Sie haben ja schon angesprochen, dass in dieser Form der Zielvereinbarung im Kontext von stationären Hilfen zur Erziehung Kostenträger und Leistungserbringer jeweils eine Perspektive auf so etwas wie Entwicklung haben. Was ist da gut? Was ist richtig? Was sollen Kinder und Jugendliche lernen? Was sollen die können? Und das haben Sie auch, wie ich finde, sehr pädagogisch wertvoll dargestellt, dass das manchmal sehr wenig oder gar nichts mit den Zielen der jeweiligen Subjekte, mit denen wir arbeiten, zu tun hat. Können Sie mal aus Ihrer praktischen Perspektive vielleicht etwas darstellen, was da versöhnlich oder vereinend oder verbindend wirken kann?
Ja, also das ist ganz leicht beantwortet. Wenn ich mir die Zielsetzung angucke, dann heißt es ja ganz häufig, ich zitiere es einfach mal aus einem Hilfeplan. Ich nehme jetzt mal einen ganz fiktiven Namen, Jörg. Mhm. Und dann steht hier drin, Jörg soll in der Gruppe ankommen. Jörg soll Mitglied der Wohngruppe werden. Jörg soll seine Hausaufgaben machen. Ja, Jörg ist nicht mehr aggressiv. Also so Jörg ist. Ja? Und wenn ich mit den Jugendlichen über diese Thematik mich dann unterhalte, fehlt mir das zum Beispiel, was braucht denn Jörg, um bei uns glücklich zu sein? Was braucht Jörg überhaupt an Unterstützung? Weil ich meine, wenn sich Jörg es aussuchen dürfte, dann würde er nicht bei uns in der Einrichtung leben, sondern zu Hause. Das heißt auch umgekehrt die Frage zu stellen, lieber Jörg, was müsste sich denn zu Hause verändern, dass du auch wieder zu Hause leben kannst? Ja, und ich glaube, das wäre so für einen gelingenden Hilfeplan oder für ein gelingendes Gespräch, um einen Jugendlichen für eine vollstationäre Hilfe auch richtig gewinnen zu können, nicht du, lieber Junge oder du, liebes Mädchen, du musst dich jetzt verändern, damit du wieder nach Hause kannst, sondern was muss sich im Kontext bei uns allen verändern, dass du wieder ein gutes Zuhause oder ein zufriedenes Leben zu Hause führen kannst. Und ich glaube, das wäre eine wesentliche Veränderung im Umgang gerade mit den Jugendlichen, sie damit einzubeziehen. Thema Partizipation. Also ich würde gern zuerst den Jugendlichen fragen, bevor mich alle Leute zutexten mit der soll.
Ja, würden Sie sagen, dieser Ansatz, das klingt ja super, super schön und super wertvoll, so ganz partizipativ erstmal das Kind verstehen oder den Jugendlichen verstehen und auch nach der Frage, was brauchst du, um eher zu gehen und nicht du sollst. Ist das eher sowas, eine heilpädagogische Perspektive, die Sie da mit reinbringen in so ein interdisziplinäres Team, oder ist das ein Ansatz, mit dem Sie als Gesamteinrichtung auch arbeiten?
Genau, also wir sind eine Einrichtung, wir sind DGSF zertifiziert, wir sind eine systemische Einrichtung und wir haben so drei Standbeine im Endeffekt. Also das ist einmal die systemische Zertifizierung. Bei uns durchlaufen die Pädagogen, also ein Großteil der Pädagogen müssen bei uns eine Weiterbildung zum systemischen Pädagogen, das ist eine sogenannte systemische Grundausbildung in der Pädagogik, müssen sie bei uns absolvieren. Dann haben wir eine bestimmte Anzahl von systemischen Beratern und auch systemischen Familientherapeuten, die überwiegend bei den Gruppenleitungen, Bereichsleitungen und im Fachdienst auch mit angesiedelt sind. Das ist so das eine Standbein. Das andere ist die Heilpädagogik, was meiner Ansicht nach mit einer der besten systemischen pädagogischen Ansätze überhaupt ist. Und dann haben wir die Traumapädagogik. Und dadurch zieht sich das bei uns durch die Einrichtung wie so ein roter Faden. Ja, also die Traumapädagogik und die Heilpädagogik ist sehr nah und alle drei haben diesen Schwerpunkt des systemischen Arbeitens, Denkens und Handelns.
Sehr schön.
Ja, sehr spannend. Ich würde gerne nochmal zurück zu dem fiktiven Beispiel kommen. Sie haben unser Beispiel Jugendlichen, haben Sie ja Jörg genannt. Wenn wir jetzt einmal nochmal uns vergegenwärtigen, was gerade schon gesagt wurde, nämlich dass sowas wie die stationären Hilfen zur Erziehung ja nicht das klassische Betätigungsfeld für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind, obwohl es unglaublich viele heilpädagogische Aufträge gibt, wie ja schon in dieser ganz kurzen Zeit, die wir miteinander sprechen, glaube ich, sehr deutlich geworden ist. Wenn wir jetzt auf die Hilfen zur Erziehung oder die stationären Kinder, die stationäre Kinder- und Jugendhilfe schauen, was würden Sie denn sagen, mit welcher Zielgruppe haben wir es hier zu tun? Ohne dass wir jetzt irgendwie sowas wie klassifizieren wollen oder zu starke Zuschreibungsprozesse machen. Hintergrund meiner Frage ist, das SGB VIII ist ja als Leistungsgesetz formuliert. Also das können ja alle in Anspruch nehmen. Ja, und es gibt unterschiedliche Formen von Erziehungsberatung und ambulanten Hilfen, das haben wir besprochen. Wie ist das denn mit den stationären Settings? Gibt es da etwas, was man vermehrt in Anführungsstrichen an zum Beispiel familiären Voraussetzungen vorfindet, warum Kinder in Einrichtungen fremd untergebracht werden?
Also die Zeit für die Fremdunterbringung oder vollstationären Angebote, die hat sich einfach verändert. Ja, also wir haben einen Großteil von schwer traumatisierten Kindern. Also wenn ich jetzt meine Kollegin Bereichsleitung aus dem vollstationären Bereich hier sitzen hätte, die hat gesagt, wir haben kaum mehr ein Kind oder Jugendlichen, der nicht in irgendeiner Form ein Traumata erlebt hat. Ja, also das hat sich verändert. Wenn ich jetzt mal an die Anfangszeit zurückgehe, ich sagte ja am Anfang, ich kam aus dem teilstationären Bereich. Wir hatten früher in den heilpädagogischen Settings vielleicht mal ein Kind von 10, Das ist eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Vorerfahrung hat. Heute haben wir 10 von 10 Kindern, die mit Kinder- und Jugendpsychiatrischen Vorerfahrungen in die Einrichtung kommen, sowohl in den vollstationären Rahmen als auch in den anderen teilstationären Rahmen.
Herr Ebert, können Sie kurz unseren Zuhörenden erklären, was eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Vorerfahrung ist?
Beispielsweise eine Anbindung an eine Kinder- und Jugendpsychiatrie oder mindestens an eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Ambulanz oder an eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Praxis. Ja. Und früher war das eigentlich noch so, dass die Jugendhilfe diejenigen waren, die die Eltern und die Jugendlichen mit überzeugt haben, gesagt, hey, soll man da nicht mal hingucken? Heute kommt wirklich kaum mehr ein Kind oder Jugendlicher zu uns, der nicht aus dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Vorsetting kommt.
Okay.
Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch das, dass ganz viele aus Familienverhältnissen kommen, wo die Familiensysteme maßlos überfordert sind mit Kindern und Jugendlichen. Ja. Und wieder bei der Heilpädagogik, wir gehen ja davon aus, dass die Kinder ja so geworden sind und nicht so geboren sind. Also irgendetwas muss ja in unseren Systemen dazu beigetragen haben, dass die Kinder sich so entwickelt haben. Sie sind ja von Grund auf eigentlich anders.
Und würden Sie dann sagen, wer sind denn dann die tatsächlichen AdressatInnen ihrer Leistung? Sind es die Kinder oder sind es die Eltern?
Also da würde ich auf die Eltern tatsächlich gehen. Ja. Und die Unterstützung und die Hilfe auch tatsächlich so anlegen, auch wiederum aus diesem systemischen Blickwinkel. Liebe Eltern, was bräuchtet ihr denn, dass euer Kind wieder nach Hause gehen kann? Ja. Schauen wir uns doch mal gemeinsam eure Anteile an, ohne dass wir Schuldzuweisungen machen. Schauen wir doch mal, was hat denn dazu beigetragen? Weil ich erstmal grundsätzlich Eltern unterstelle, dass sie das Beste für ihr Kind wollen. Was ist passiert, dass das nicht gelungen ist? Dass dann Eltern entscheiden, das ist besser, der geht in die Einrichtung wie bei uns zu Hause. Oder sogar noch das, die andere Entscheidung, dass ein Jugendamt entscheiden muss, wie bei Eltern, ihrem Kind geht es woanders besser als bei ihnen zu Hause. Was ist da passiert? Und da hinzuschauen. Und da auch die Hilfen anders anzulegen. Ja, ich sage mal ein ganz banales Beispiel, wo die Leute immer sagen, ja, das ist so ein bisschen plump. In Deutschland braucht man im Endeffekt für alles irgendwie einen Berechtigungsschein, Führerschein oder sonst etwas. Und bei unseren Familien setzt man einfach voraus, die können das. Nein, wenn ich ein Thema frühe Hilfen und Unterstützung für Familien denke, dann müsste genau da angesetzt werden. Weil viele Familien können es nicht anders. Nicht, dass sie es nicht anders wollen. Sie können es nicht anders. Und das ist, glaube ich, das Scheitern von vielen familiären Beziehungen.
Ja, man hört ganz stark Ihren systemischen Blick in den ganzen Schilderungen. Wie gestaltet sich dann ganz konkret diese Elternzusammenarbeit und wie wird sie tatsächlich angenommen? Weil wenn ich mich jetzt in eine Mutter hineinversetze, wo das Jugendamt von außen entschieden hat, ich kriege das nicht gut hin und mein Kind wird fremd untergebracht, weiß ich nicht, ob ich da so wohlgesonnen in dieser Zusammenarbeit mit dieser Jugendhilfe sein würde.
Ja, also das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil auf der einen Seite ist man ja der Konkurrent, der kann es eh besser, das sind die Profis, die haben das ja studiert und wenn ich es nicht hinkriege, dann sollen die das richten, das ist so, glaube ich, manchmal eine Schwierigkeit. Das Thema Versagen bei den Familien ist da immer wieder auch ein Thema und eben auch diese Schuldzuweisung, wenn das Kind der Jugendliche anders wäre, dann hätte das ja geklappt. Der ist ein Stück weit schuld. Und ich glaube, das sind so ganz wichtige Punkte, die man in der Elternarbeit berücksichtigen muss. Das Schöne bei uns in der Einrichtung, und da muss ich einfach unsere Bereichsleitungen in dem vollstationären Bereich und unseren Fachdienst da echt auch hervorheben. Die haben sich das wirklich auch auf die Fahne geschrieben, ein Konzept für eine gelingende Elternarbeit im vollstationären Rahmen zu entwickeln. Da sind die jetzt schon seit einer geraumen Zeit dran. Das sind dann solche Dinge wie, wir machen Elternnachmittage. Wir bieten an, dass Elterngespräche stattfinden können bei uns in den Räumen, wo es gemütlich Kaffee trinken gibt, ja, und wo nicht ständig die Kontrolle auch mit dabei ist, weil sie die vorhin ja auch angesprochen haben. Und dass Kinder sich in diesem Rahmen einfach auch ganz frei mit ihren Eltern ja, da treffen können. Und auch, dass eine systemische Familientherapie im vollstationären Rahmen angeboten wird. Oder eine systemische Beratung im vollstationären Rahmen. Ja, dass man den Familien die Angebote macht, hey, wir sind nicht die, die es besser wissen. Wir sind die, die sie unterstützen können. Wenn ihr Wunsch es ist, dass es anders läuft, dann sind wir im Endeffekt für sie da. Und das hat sich in der Elternarbeit im vollstationären Rahmen verändert. Also ich kann zumindest für unsere Einrichtung sprechen. Ich, von außen betrachtet finde ich das eine sehr schöne und eine sehr gute Entwicklung. Gelingt nicht immer, weil wir ja auch Kinder da haben, ne? Wenn wir jetzt mal über den sexuellen Missbrauch, häusliche Gewalt, schwere Körperverletzungen reden, das ist nochmal ein ganz anderer Spektrum. Da muss man auch nochmal anders hinschauen.
Genau, und um nochmal so ein Stückchen zu dem zurückzukommen, was Sie eingangs gesagt haben, jetzt zu diesem Stichwort gelingt nicht immer. Zum Glück haben wir es ja in der Pädagogik auch immer mit Subjekten zu tun, die eine Selbstsinngebung haben, die einen eigenen Willen haben und wo es eben nicht nach Plan geht, sondern das ist ja auch, wie ich finde, ein großer Reiz unserer Tätigkeit, dass wir aufgerufen sind, im Sinne einer Vermittlung zwischen Wissen und Können eine gute Begleitung anzubieten, die dann situationsadäquat eben passt. Jetzt haben wir aber über dieses Beispiel gehört, was herausfordernd sein kann, nämlich Elternarbeit. Und da Eltern mit ins Boot zu holen, Unterstützende für einen gemeinsamen Prozess zu sein und sich aus so einer Schulddenke und Schuldsprechweise herauszunehmen. Können Sie ein Beispiel dazu geben, was leicht ist im Kontext von der heilpädagogischen Arbeit im stationären Setting?
Das ist die Bindungs- und Beziehungsarbeit. Das ist relativ leicht sehr beantwortet, weil der Heilpädagoge einen anderen Ansatz einfach auch hat, in Bindung mit Kindern und Jugendlichen zu gehen. Also ich möchte jetzt meinen Kollegen, Erzieher, Erzieherinnen, Sozialpädagogen da jetzt ein Stück weit nicht so nahe treten. Da sind viele dabei, die auf der Bindungs- und Beziehungsebene arbeiten. Aber die Heilpädagogik ist ja nicht nur eine Pädagogik, die eben nach Methodik, Didaktik arbeitet, sondern es ist eine Haltung. Und es ist eine Bindungs- und Beziehungsarbeit. Und ich glaube, das ist ein Vorteil der Heilpädagogik in der vollstationären Hilfe.
Ja, stark. Also kann ich absolut aus ungefähr 10 Jahren in den Hilfen zur Erziehung bestätigen und möchte nochmal unterstreichen, was Sie gesagt haben. Niemand Disziplinfremdes soll das als einen Angriff verstehen, sondern das ist eine freundliche Abgrenzung gewesen, die der Herr Ebert hier gerade vorgetragen hat. Da sind wir immer sehr drum bemüht. Genau. Und ja, also ich hätte mir keine bessere Antwort wünschen können, Herr Ebert. Wirklich. Ich bin sehr froh, dass genau das gekommen ist. Leicht ist Beziehungsarbeit. Das stimmt.
Also das klingt so danach, als wäre das eigentlich auch so eine Kernkompetenz, die man als Heilpädagoge mit oder Heilpädagogin mitbringt, wenn man in diesem Bereich tätig sein will. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass uns vielleicht auch angehende HeilpädagogInnen hier zuhören, was würden Sie sagen, Herr Ebert, muss man, sollte Mann oder Frau für ein Typ sein, um in diesem Aufgabenfeld gut klarzukommen? Oder welche Voraussetzungen wären gut, irgendwie, die man so mitbringt?
Ich liebe den Begriff der liebevollen Konsequenz. Manche, die damit nichts anfangen können, die sagen, das ist doch ein Widerspruch in sich, entweder ich bin liebevoll oder ich bin konsequent. Das stimmt aber so nicht. Das kann man im Endeffekt nur dann so betiteln, wenn man Konsequenz mit Strafen gleichsetzt. Liebevolle Konsequenz heißt einfach, liebes Kind, lieber Jugendliche, ich tue jetzt etwas auf unserer Bindungs- und Beziehungsebene, nicht um dich zu bestrafen, sondern weil ich dich mag und weil ich diesen Ansatz habe, dass ich glaube, dass es dir hilft. Und wenn ich merke, es hilft dir nicht, dann bin ich auch als Pädagoge bereit zu sagen, hey, ich habe hier etwas gemacht, wo ich gemerkt habe, ich habe einen Fehler gemacht. Das in der Pädagogik, glaube ich, da haben wir in vielen Fällen Nachholbedarf, auch als Pädagogen auf Kinder und Jugendliche zuzugehen und zu sagen, ich, der Erwachsene, lag hier falsch. Und ich mit meinem Ansatz lag hier falsch. Und ich glaube, das Pädagogen mit auf den Weg zu geben, das sind immer wieder darüber zu reflektieren, wie ist meine Haltung? Immer wieder auch darüber nachzudenken, wie sieht im Moment meine Pädagogik aus? Ja, das heißt nicht, dass ich ständig mich reflektieren muss, mache ich noch meinen Job gut, weil wenn ich das ständig tue, dann kann ich meinen Job irgendwann auch nicht mehr machen. Aber bereit sein, darüber nachzudenken, das, was ich gerade tue, ist es noch das Richtige, ist das auch der richtige Ansatz oder braucht das Kind oder der Jugendliche in dieser Situation etwas anderes? Und ich glaube, das würde ich so auch jungen Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben. Bleibt da einfach mit dran. Im Übrigen auch der Schwerpunkt von unserer Ausbildung, von den Heilpädagogen, immer wieder darüber nachzudenken, aus welchen Gründen mache ich was? Und immer wieder an das Thema kommen, wie ist meine Haltung zu meiner Arbeit?
Okay, also ich höre raus, Grundvoraussetzungen, Grundkompetenzen, die gefragt sind, wären Lust auf Bindung und Beziehung, liebevoll es zu schaffen, liebevoll konsequent zu sein, die eigene reflexive Haltung, die auch eigene Fehler zugestehen kann gegenüber Kindern oder Jugendlichen und ganz viel Haltung.
Ja, Haltung. Und was ich auch noch rausgehört habe, Entschuldigung, ist natürlich, dass Motive und Ziele geklärt sein müssen. Also ich muss unbedingt wissen, warum tue ich das, was ich tue und wohin soll das Ganze führen.
Genau. Und mir ist einfach immer wichtig bei diesem Thema Haltung, dass ich das hinkriege, das, was das Kind tut, von dem zu trennen, was das Kind ist. Also wenn ich das sauber hinkriege, dass ich die Persönlichkeit von der Verhaltensweise trenne, dann gelingt es mir auch irgendwann zu einem Kind zu sagen, das, was du gerade getan hast, ist nicht okay, aber du bist okay. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die in der Pädagogik noch tatsächlich auch ein bisschen Nachholbedarf hat.
Definitiv. Und vor allen Dingen spannend ist ja, das kann mir ja noch so gut gelingen, wenn ich es aber mit einem Subjekt zu tun habe, was in dieser Art und Weise nie gesehen wurde, nie angesprochen wurde, dann guckt mich das natürlich die ersten 5 Mal, wo ich zwischen Person und Verhalten unterscheide, an, als würde ich gerade gibberish sprechen und es ist gar nicht verständlich, weil ich bin doch das, was ich tue. Und das aber als einen pädagogischen Auftrag zu nehmen und zu entwickeln über Beziehung und gemeinsame Erfahrung im Dialogischen, ja, ich kriege gleich wieder Lust eigentlich ab in die Einrichtung. Wahnsinn.
Also wir suchen noch gute Heilpädagogen.
Ja, also Eva, das gelingt Ihnen gut, das auf jeden Fall attraktiv zu machen, auch ja, die Haltung, die Sie selber hier repräsentieren.
Jetzt, ich habe noch eine Nachfrage und zwar ist ja so, dass wir im Kontext des SGB 8 eine Situation vorfinden, wo strikt zwischen Kindern mit einer sogenannten Behinderung und nicht behinderten Kindern getrennt wird. Jetzt haben wir ja vorhin aber schon gehört, Sie haben es so ein bisschen überspitzt oder plakativ dargestellt, mit 10 von 10 Kindern kommen mit psychiatrischen Vorerfahrungen, kommen traumatisiert. Und in diesen Bereichen ist ja dieser vermeintlich gut abgegrenzte Begriff der Behinderung zu nicht behindert überhaupt nicht mehr tragfähig, sondern eine drohende Behinderung, eine seelische Beeinträchtigung hat ja schon ähnliche Auswirkungen wie so etwas wie dieser klassische sogenannte Behinderungsbegriff. Also was halten Sie von der Reform dieses SGB 8, beziehungsweise welche ist es vielleicht überfällig gewesen, das zu inklusivieren?
Das ist es auf jeden Fall schon seit 20 Jahren. Ja, also diese Reform oder das, was man jetzt anstrebt, ist zwingend notwendig, weil wenn ich beispielsweise ein Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung habe, das in eine Einrichtung kommt und dann heißt es, oh, Moment, da ist ja eigentlich der SGB-IX Behinderung dafür zuständig, ja, geht aber jetzt in eine Jugendhilfeeinrichtung und dann fangen die Kostenträger das Hin- und Herschieben an. Nee, du musst bezahlen, nein, du musst bezahlen. Ja, das ist total, also Sie wissen, wie unsere Bürokratie ist. Ich glaube, das Fass können wir hier gar nicht aufmachen, weil das ja in Deutschland haarsträubend ist stellenweise. Mir wäre es am allerliebsten, wenn wir gar nicht mehr drüber reden müssten mit diesen Begriffen behindert und nicht behindert, sondern bedarfsorientiert. Dann haben wir beides abgedeckt. Ja. Und wenn ich mir jetzt andere Länder anschaue, das heißt immer so, ja, ihr guckt immer so gern nach Skandinavien, ihr lieben Heilpädagogen, da ist der stelleweise anders, der wird nicht mehr unterschieden. Die kennen diese Begrifflichkeiten nicht mit behindert oder nicht behindert. Das legen wir noch fest. Und das Schönste an dieser Reform wäre, wenn wir uns keine Gedanken mehr machen müssten, reden wir jetzt über ein behindertes Kind oder über ein Kind nach § 35a oder über ein Kind des SGB VIII, sondern wenn wir einfach sagen, dieses Kind hat einen besonderen Bedarf und deswegen benötigt es Hilfe.
Genau. Das heißt, Sie sehen in dieser Reform auch tatsächlich, dass diese Säulen, die bisher ja sehr getrennt gedacht waren, dass die zusammenkommen und dass sie da mehr nach den Bedarfen gucken können und nicht mehr nach Diagnosen oder Etikettierungen, wo die Kostenträger auch nicht mehr dieses Hin- und Hergeschiebe oder vielleicht weniger machen.
Das wäre schön, wenn das tatsächlich das Resultat wäre, aber dann müsste die Politik mehr die Heilpädagogik fragen. Weil das sind im Endeffekt die Entscheidungsträger, die dann irgendwann auch Gesetze wieder erlassen. Und vielleicht sollten da gerade Basismitarbeiter viel mehr mit eingebunden werden, wenn wir schon in den Prozess der Veränderung eines sozialen Gesetzbuches oder zweier Gesetzbücher gehen, dann sollte man es nicht versäumen, die eigentlichen Fachexpertisen aus der Basisarbeit damit einzubeziehen. Und nicht alles nur hinter Schreibtischen und hinter Gesetzesreformen zu verstecken.
Wobei, dann würde ich sogar noch ergänzend hinzufügen, dann wären jetzt nicht nur wir als Fachpersonen gefragt, sondern dann wären vor allen Dingen auch, um das mit der Vokabel von Kobi zu sagen, die Betreffenden gefragt. Also, dass man mit den Kindern und Jugendlichen, mit den Familien, mit den beeinträchtigten Menschen ins Gespräch kommt und die deutlicher partizipieren lässt an so einer Weiterentwicklung. Aber grundsätzlich habe ich herausgehört, natürlich wird mit dieser Veränderung, die da jetzt angegangen worden ist, eine Hoffnung verbunden, nämlich dass sich bürokratische Prozesse runterregulieren und vereinfacht werden und vor allen Dingen, dass diese Kostenträgerfrage im Kontext der Assistenz und Unterstützung eines Kindes oder Jugendlichen mit seiner Familie nicht mehr so deutlich im Vordergrund steht. Was mir übrigens noch eingefallen ist zu diesem, ist denn der jetzt behindert oder nicht und SGB VIII oder SGB IX? Ich habe in den Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe auch häufig von Kindern und Jugendlichen berichtet bekommen, dass sie als Heimkinder beschimpft wurden, also auch diejenigen Menschen, die in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe aufwachsen oder teilweise Zeiten ihres Lebens verbringen, sind ja von Fremdzuschreibungen negativer Art, Stigmatisierung, Diskriminierung in einer ähnlichen Art und Weise betroffen, wie wir das den sogenannten behinderten Menschen eben auch zuschreiben können. Da gibt es auch wieder viele Parallelen, von denen, glaube ich, in dem Verständnis dessen, was tun wir da, wo das gar nicht so weit auseinander liegt.
Ja, letztendlich kann ja tatsächlich die Grundbotschaft an das, ich sage jetzt Kind und meine natürlich dann auch immer die Jugendlichen mit, sein, das System meldet mir, ich bin nicht richtig oder meine Eltern sind nicht richtig. Und das erstmal loszuwerden und hier die Frage, Herr Ebert, wie erleben Sie denn dieses Spannungsfeld? Sie erzählen einerseits, die Bedarfe haben zugenommen. Es sind heute 10 von 10 Kinder, die mit Kinder- und jugendpsychiatrischen Kontexten irgendwie schon Kontakt hatten oder Vorerfahrungen haben. Das heißt, diese Diversität oder die Bedarfe nehmen zu. Gleichzeitig gibt es ja immer noch den gesellschaftlichen Anspruch nach Konformität, nach funktionieren nach Leistung, nach dem Leistungsprinzip auch irgendwie wertvoll zu werden oder zu sein. Also das eine ist, die Diversität nimmt zu und gleichzeitig nimmt aber auch das Thema vielleicht auch von Etikettierung zu. Ist das so? Ich kann mich erinnern, Philipp, du hast uns erzählt, dass sowas wie auch neue Diagnosen ja immer dazukommen und dass es die sogenannte Quarter-Life-Crisis als Quasi-Diagnose jetzt so ein bisschen Einzug findet. Quarter-Life-Crisis als so ein bisschen, also ich habe das noch gelernt, entwicklungspsychologisch die Adoleszenz. Mhm. Da gibt's halt viele Entwicklungsaufgaben, die auf so einen Heranwachsenden zukommen und das ist herausfordernd und schwierig. Aber dass das jetzt fast schon pathologisiert wird, ich weiß nicht, wie ist da Ihre Wahrnehmung, Herr Ebert?
Also ich persönlich nehme das so wahr, dass wir in einer Gesellschaft leben, ich nenne das gerne eben diese Aschenputtelgesellschaft, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Ja, und das stigmatisiert einfach auch unsere Kinder. Und es ist definitiv so, wie Sie es gerade eben angesprochen haben, Heimkinder sind immer noch auch Heimkinder, auch wenn es vielleicht nicht mehr so explizit immer betitelt werden. Aber nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wenn es die Kinder sich selber aussuchen könnten, würden sie ja nicht im Heim leben. Ja. Und wir müssen in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es Kinder gibt, die deswegen in Heimen oder in Einrichtungen leben, weil es in ihrem anderen System nicht mehr funktioniert. Und dazu gehört natürlich auch Aufklärungsarbeit an den Schulen, in Kindergärten, in öffentlichen Einrichtungen. Ja? Also da müssen auch Schulen sensibilisiert werden. Ja, wir haben hier in unserer Klasse 2 Kinder, die leben in der Jugendhilfe Greglingen, aber es gibt einen guten Grund und es sollte auch Thema sein. Ja? Ich war mal bei einer Klassenkonferenz, bin ich mal dazu eingeladen worden, da war ich noch im Fachdienst tätig. Da war es einer Jugendlichen wichtig, in die Klasse zu kommen und mit denen über das Thema Jugendhilfe und Heim zu reden. Mhm. Und es war total gut, weil das war die Anregung von der Jugendlichen. Es war in einer Realschule und wir haben eine ganze Klassenstunde bekommen und wir sind aus dieser Klassenstunde rausgegangen und die Klasse beziehungsweise die Kinder, Jugendliche waren zumindest zum Teil verändert, weil sie einen ganz anderen Blick darauf gerichtet haben. Ja. Weil dann die Jugendliche auch erzählen konnte, warum sie eigentlich bei uns in der Einrichtung wohnt und nicht zu Hause. Mhm. Aber dafür brauchst einen geschützten Rahmen. Mhm. Und auch also, da wieder kann die Heilpädagogik diesen geschützten Rahmen, auch im vollstationären Rahmen und in dem System, wo die Kinder und Jugendliche sich bewegen, auch bieten.
Sehr schön. Also der Wunsch war bei ihr da nach sichtbar machen, nach aufklären und dadurch auch enttabuisieren, ne? Weil immer wenn wir über die Dinge nicht reden, entstigmatisieren, weil wenn wir über die Dinge nicht reden, dann bleibt uns ja nur unsere eigene Fantasie und die wird ja häufig gespeist von irgendwelchen Stereotypenvorstellungen. Und wenn wir mehr Wissen erlangen, das ist sehr schön. Und dadurch das Ganze auch zu normalisieren. Ja.
Genau. Mhm. Oder auch diese Kontaktanbahnungen. Zum Beispiel unseren Kolleginnen und Kollegen in den vollstationären Gruppen ist es auch wichtig, dass Jugendliche in die Einrichtung kommen, dass unsere Jugendliche Besuch kriegen. Mhm. Oder es entstehen Freundschaften außerhalb der Wohngruppen, wo dann sagt, hey, darf ich auch mal bei meiner Schulkollegin übernachten? Mhm. Ja? Und solche Dinge, das sollte gepflegt werden, weil das bringt eine Normalität in unseren Tagesablauf oder beziehungsweise in den vollstationären Rhythmus. Mhm.
Herr Ebert, das ist spannend, dass Sie das jetzt gerade so zur Sprache bringen. Ich würde gerne auf jeden Fall noch 2 Dinge und mit Blick auf die Uhr müssen wir uns in Anführungsstrichen ein bisschen sputen zum Thema machen. Nämlich auf der einen Seite haben Sie ja gerade schon so im Sinne dieser Normalisierung von Kontakten nach außen, von Netzwerken in den Sozialraum, Vereine, Schule und so weiter und so fort berichtet. Wie sollen wir das denn jetzt verstehen? Sind dann diese stationären Jugendhilfeeinrichtungen familienersetzende, familiennahe oder sind es an Familien orientierte Strukturen, in denen dort gelebt und gearbeitet wird?
Also auch da wieder gibt es zweierlei meiner Ansicht nach, manchmal ist es familienersetzend, weil es eben dort im System nicht mehr geht, aber ich sehe das eher als familienergänzend. Und wenn man das als familienergänzend sieht, liegt immer noch der Ding, wir wollen nicht, dass die von der Familie getrennt werden, sondern was tun wir in unserem Setting dafür, dass sie auch wieder nach Hause gehen können. Regelmäßige Heimfahrtwochenende, an den Ferien auch zu Hause. Und was müssen wir vielleicht auch anbieten als Einrichtung, als Unterstützung, dass die Kinder und Jugendliche zu einem bestimmten Zeitpunkt auch wieder nach Hause gehen können. Ja, und da sehe ich eine Jugendhilfe, wenn das gelingt, eher als ergänzende Hilfe oder aufbauende neue Bindungs- und Beziehungshilfe für das System Familie.
Ja, ist sehr spannend. Also ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass wir dort, wo ich tätig war bis 2018, dort haben wir das ganz, ganz ähnlich gesehen. Und wir haben zum Beispiel, wenn Kinder dann über die Ferien, die Hälfte der Ferienzeit bei ihren Eltern verbracht haben, dann wird das natürlich mit dem Jugendamt vorher abgestimmt und dann werden zum Beispiel auch die Gelder, die die Einrichtung in diesem Zeitraum ja nicht braucht, die werden den erziehungsberechtigten Eltern zur Verfügung gestellt, damit die Versorgung der Kinder eben gewährleistet ist. Und auch an lauter solche vermeintlichen Kleinigkeiten muss gedacht werden, damit so ein Prozess eben gelingen kann, dieses Ziel, was ja in der Regel in der Rückführung in die Herkunftsfamilie besteht, damit das gelingen kann. Genau.
Aber ich frage mich gerade, ist Rückführung der Familie in die Familie immer ein realistisches Ziel für alle Kinder?
Nee, aber also das hat der Ebert ja auch gerade schon gesagt.
Es ist nicht
manchmal.
Was ist denn dann die Alternative?
Eine gute Begleitung, dass ein Kind, ein junger Mensch dann sagen kann, okay, ich habe vielleicht nicht das System, das mich jetzt unterstützen kann, familiär, dass ich meinen Lebensweg gehen kann, aber ich nutze die stationäre, das stationäre System. Und wir haben Rückmeldungen von Jugendlichen tatsächlich, wo die sagen, hey, ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich habe einen Schulabschluss gemacht, ich habe jetzt eine Ausbildung. Ja, ich kann Ihnen sagen, allein jetzt in meiner Abteilung auch, arbeitet eine junge Frau, die bei uns in der Jugendhilfe lange Zeit gelebt hat, die dann anschließend, ne, von der man gesagt hat, wenn die Hauptschule oder Förderschule hinkriegt, dann ist es gut. Die hat ihren mittleren Reifeabschluss gemacht, die ist dann anschließend auf die Erzieherschule gegangen, hat ihr Studium dann auch ihren Erzieher gemacht Abitur und arbeitet heute bei uns als Erzieherin im teilstationären Bereich.
Ja? Stark.
Also, und da kommen Aussagen, ohne euch in der Jugendhilfe hätte ich das nicht geschafft. Ja. Und diese Aussagen, das freut uns natürlich als Einrichtung, die kommen immer wieder
auf. Schön, dass ihr auch diese Erfolgsgeschichte abschließen heute. Also diesen Blog zumindest,
Also wirklich eine tolle Erfahrung. Danke, dass Sie die mit uns teilen, weil natürlich das Bild von Jugendhilfe auch häufig so gezeichnet wird, dass Hilfeverläufe abgebrochen werden, nicht zu Ende geführt und irgendwo auf der Mitte des Weges abrupt enden. Und umso schöner ist es, und das bleibt dann eben auch deutlicher kleben. Und deswegen ist es umso schöner, Positivbeispiele zu hören von Menschen, die es geschafft haben, das System so für sich zu nutzen, dass sie da gestärkt daraus hervorgehen. Und das ist ja auch ganz spannend. Meine letzte Frage, sorry, Rihab.
Philipp. ja, gut.
Meine letzte Frage, danke. Wie verhält sich denn diese Schwierigkeit zwischen einem Aufgabenende und einem mit der Gleichsetzung eines Beziehungsendes?
Ja, das ist immer wieder ein Spannungsfeld, weil man vielleicht so sagen würde, die Professionalität würde jetzt sagen, wenn dann bei uns Schicht ist mit der Hilfe, dann ist auch Schicht mit der Bindung und Beziehung. Ich persönlich bin aus heilpädagogischer Sicht ein bisschen eine andere Meinung. Ich während meiner aktiven Zeit im teilstationären, auch im vollstationären Setting habe ich immer angeboten, hey, das endet jetzt, unser gemeinsamer Weg endet. Es gibt aber ein Aber. Du darfst dich jederzeit melden. Du darfst uns gerne besuchen, wenn es mal irgendetwas gibt, wo man vielleicht auch helfen kann, dann kannst du dich auch an uns wenden. Also dieses Angebot, nicht so, wir machen jetzt Jugendhilfe undercover weiter, sondern wir möchten gerne Bindungs- und Beziehungsarbeit. Wenn du uns brauchst, sind wir da. Und wenn du sagst, du brauchst uns nicht mehr, ist das auch schön.
Ja, kann mir vorstellen, dass das sehr viel Halt gibt. Allein das zu wissen, ich könnte, wenn ich es bräuchte. Vielleicht nutze ich es dann nicht, aber einfach es zu wissen.
Also wir haben in der Einrichtung ein Konzept, wo wir regelmäßig Kontakt mit Ehemaligen haben, die selber Kontakt aufnehmen können und die beispielsweise auch zu Jubiläumsfesten, wenn andere Veranstaltungen sind oder auch tatsächlich mal den Ehemaligen treffen. Ja? Und dann können die jungen Menschen einfach auch entscheiden, hey, da gehen wir hin, da haben wir uns wohlgefühlt. Ja. Oder es kann auch sein, okay, war eine schöne Zeit dort, aber jetzt gehe ich meinen eigenen Weg.
Sehr schön, schließt sich der Kreis. Es bleibt die Bindungsorientierung.
Ja. Genau. Und zur Bindung gehört auch, vielleicht so als Abschluss, das Loslassen.
Das stimmt. Das stimmt.
So, jetzt sind wir bei A oder B gelandet, Herr Ebert. Das Spiel geht so, wir sagen Ihnen zwei Begriffe, zwei Aspekte und Sie dürfen schnell mal aus dem Bauch heraus sich für eins entscheiden und das möglichst unkommentiert und einmal...
Unkommentiert.
Philipp ist da sehr streng, genau, unkommentiert, bitte entscheiden und einmal haben Sie die Möglichkeit, einen Joker einzusetzen und zu sagen, Sie passen oder Sie nehmen beides. Genau. Ich starte mal mit, ist die Heilpädagogik eine... In Ihrem Verständnis, eine Geistes- oder eine Sozialwissenschaft?
Beides.
Okay, da war der Joker schon.
Das ist der Joker. Zack. Okay. Sehr gut, dass du den direkt genommen hast. Ist die, unsere heilpädagogische Arbeit im Kontext der Hilfen zur Erziehung, geht die über Parteinahme oder dient die der Selbstbestimmung?
Der Selbstbestimmung.
Ketchup oder Mayo?
Ketchup.
Okay. Bezeichnen Sie die Menschen, über die wir ja jetzt auch heute ganz viel gesprochen haben, als die Betroffenen oder die Betreffenden?
Die Betreffenden.
Abschließend, Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Den haben Sie sich jetzt dann auch verdient, Herr Ebert. Vielen Dank dafür. Haben Sie denn noch ein Abschlussstatement? Ich fand, da waren heute schon so viele schöne Kernbotschaften und Statements dabei. Gibt es denn noch was, was Ihnen so am Herzen liegt, was Sie noch gern loswerden wollen?
Also vielleicht gerade für die Menschen, die Ihre Podcasts hören, die sich für die Heilpädagogik interessieren, die sich für die Menschen interessieren, wo die Heilpädagogik greifen kann, dass gerade diese jungen Menschen Lust darauf kriegen, sich auf Bindungs- und Beziehungsarbeit einzulassen. Sich vielleicht zu verabschieden von dem, was sie in Erzieherschulen, in Sozialpädagogenstudiengänge oder vielleicht auch, wenn die Heilpädagogik zu wissenschaftlich angelegt ist, da gehört haben, eher zu sagen, hey, ich möchte da nochmal danach gucken, wie kann ich denn gute, gelingende Bindungen und Beziehungen leben. Und das ist so das eine und dieses Thema Haltung. Ne, ihre schöne Frage gerade bei A und B, rede ich über Betroffene oder Betreffende? Ja? Mit welcher Haltung gehe ich dorthin? Und ich wünsche mir einfach ein Umdenken in der gesamten Pädagogik, dass wir die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, aus einem anderen Blickwinkel angucken, gemäß dem, wie es die systemische Arbeit sagt. Ändere deinen Blickwinkel und dein Denken und dein Herz werden dir folgen.
Sehr schön.
Das war ein guter Abschluss. Herr Ebert, wir fragen unsere Gäste am Ende der Folge immer nach einer Empfehlung für unsere Zuhörenden. Und zwar nach etwas, was sie beeinflusst hat, was sie berührt hat, von dem sie meinen, dass das wichtig ist und das gerne teilen wollen. Ein Buch, eine Musik, ein Film, ein Theaterstück. Was wollen Sie unseren Zuhörenden mitgeben?
Also ich bin ein glühender Anhänger, was heißt glühender Anhänger, ist vielleicht übertrieben. Ich liebe die Schriften von Paul Mohr. Ja. Und leider gibt es gewisse Bücher nur noch im Antiquariat. Ich bin jetzt, habe jetzt tatsächlich das Glück gehabt, dass ich an drei Bücher rangekommen bin, an die psychologische Heilpädagogik nach Paul Mohr. Und Mir sind einfach diese drei Ansätze von Paul Mohr das Wichtige. Ja, Kind verstehen lernen, bevor ich es erziehe. Nicht gegen das Fehlende, sondern was braucht der Mensch. Und dann tatsächlich den Blick zu haben, den Paul Mohr schon damals auch vertreten hat. Schaut nach den Systemen, denn überall, wo ein Kind leidet, leidet alles andere an Systeme mit. Mhm. Ja. Und das wäre für mich so dieser ganz wichtige Blickwinkel, den ich gerade aus der Mohrschen Pädagogik. Und eine Filmempfehlung ist für mich einfach Forrest Gump.
Sehr gut. Um noch mal kurz diese Idee von Paul Mohr aufzugreifen, diese Grundsätze, die lassen sich auch in dem pädagogischen Lehrbuch sehr gut herausarbeiten. Mhm. Das ist nämlich nicht vergriffen und für alle Menschen zugänglich.
Genau.
Okay.
Vielen Dank, Herr Ebert.
Super schön.
Sehr gerne.
Plädoyer für Paul Mohr und Forrest Gump zum Abschluss.
Passt gut zusammen.
Ja, wunderbar. Ja, nun sind wir leider, muss ich schon fast sagen, zum Ende unserer heutigen Folge gekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich, Herr Ebert, für das wunderbare Gespräch. Sehr, sehr anregende Kernbotschaften waren dabei. Und ja, wenn ihr, liebe Zuhörende, Anregungen, Ideen für uns habt oder auch Kritik, Fragen, dann sendet uns doch diese per E-Mail an podcast@bhponline.de und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.
Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.